Ich möchte in meinem Vortrag versuchen, den Begriff der Genealogie im Hinblick auf eine psychoanalytische Perspektive zu untersuchen. Welchen Fragen kann die Psychoanalyse bezogen auf Geburt, Abstammung, Sippschaft, Familie stellen? Welche Antworten kann sie geben? Mit dem Ödipus-Komplex steht uns eine Erzählung oder ein Mythos zur Verfügung, in der Familie sich definiert findet als Ort des Verzichts auf das Begehren der Mutter und das Annehmen desjenigen, auf den die Mutter neben dem Kind ihr Begehren richtet, den Vater. Überall dort, wo der Ödipus-Komplex in die Rede kommt, wo wir ihn wahrhaben können, dort könnte man sagen, ist Familie psychoanalytisch zu verorten. Es sind aktuell vor allem spezifische gesellschaftlich-diskursive Transformationen der Institution Eltern, wie etwa die Definierung von Elternschaft jenseits heterosexueller Paarbeziehungen oder die Entwicklung medizinisch assistierter Reproduktionstechniken, die Anlass bieten, der Frage nachzugehen, ob diese Zentrierung um das ödipale Geschehen, das Mama-Papa, die Triangulierung, weiterhin gelten können. Angesichts der Komplexität der Thematik möchte ich hierzu einige Gedanken skizzieren und eine Erzählung aus der Populärkultur aufgreifen, um der Skizze Farbe zu verleihen. Parenthese 1. A big change going on. Eine Transformation, ein Transformationsprozess kommt in Gang. In der Pilotfolge der US-amerikanischen Serie Transparent bittet der fast 70-jährige ehemalige Universitätsprofessor Maud Pfefferman seine erwachsenen Kinder Allie, Sarah und Josh in sein Haus in Los Angeles, in dem er auch weitergelebt hatte, als seine Kinder und seine Ex-Frau Shelley, die Mutter der Kinder, bereits ausgezogen waren. Im Vorfeld des gemeinsamen Abendessens hatte er seine Kinder bereits darüber informiert, eine seine Person betreffende wichtige Mitteilung machen zu wollen, was die Kinder veranlasst hatte, sich Fantasien bezüglich seines Gesundheitszustandes zu entwickeln. Ich möchte an dieser Stelle zwei Theorien zur Transformation der Familie anführen, eine psychoanalytische und eine psychoanalysekritische. In seiner Schrift »Die Familie« hatte Jacques Lacan einen Verfall der Vaterimago konstatiert, den er aus dem kulturellen Fortschritt der Beschränkung der Familie auf die biologische Gruppe, das heißt die Kernfamilie Mutter, Vater und deren Kinder, erklärte. Die Entstehung der Psychoanalyse selber, so Lacan, sei auf diese Krise zurückzuführen, war ihr Gründer Sigmund Freud doch im Melting Pot Wien mit den unterschiedlichsten Familienformen konfrontiert gewesen. Die Hauptbestimmung der großen zeitgenössischen Neurose läge in der, Zitat, Person des Vaters, die stets irgendwie mangelnd, abwesend, erniedrigt, gespalten oder unecht ist, Zitat Ende. In später verfassten Texten Lacans wird der Name, das Nein des Vaters, jene Instanz bilden, welche dem Kind eine Öffnung aus dem Begehren der Mutter ermöglicht. Einen anderen Umwandlungsprozess, dem sich Familie ausgesetzt sieht, ortet Michel Foucault, der eine Transformation konstatiert von einer durch ein Allianzdispositiv bestimmten Familie, das heißt durch ein, Zitat, System des Heiratens, der Festlegung und Entwicklung der Verwandtschaften, der Übermittlung der Namen und Güter, Zitat Ende, hin zu einer von einem Sexualitätsdispositiv erfassten Familie, Zitat, die zeitgenössische Familie ist nicht als eine soziale, ökonomische und politische Allianzstruktur zu verstehen, die die Sexualität ausschließt oder zumindest einengt und auf die nützlichen Funktionen einschränkt. Zitat Ende. Die Familie reiht sich ein unter die Institutionen, Gesetze, Aussagen und Maßnahmen als Ensemble heterogener Diskurse, die Foucault als Sexualitätsdispositiv definiert. Die Summe der Diskurse, welche den Sex ins Reden bringen. Die Repression der Sexualität, so Foucault, wie die Reduktion auf die Nützlichkeit und Fruchtbarkeit der ehelichen Reproduktion im elterlichen Schlafzimmer oder des Ausschlusses jeglicher Regung des Sexes jenseits der Zeugung, müsse als Mythos gewertet werden. Hier setzt auch die Logik dessen an, was Foucault Biomacht nennt. Jene Machttechniken, die auf die Regulierung von Bevölkerungsparametern wie Geburten, Sterblichkeit, Empfängnis, Schwangerschaften, Gesundheit, Lebenserwartung, aber auch sozialen Parametern der Klasse, des Geschlechts, der Migration und so weiter abzielen. Im Gegensatz zu dem psychoanalytischen Verständnis der Familie als Ort der Durchkreuzung der Sexualität qua Ödipus, versteht Foucault die Familie als einen weiteren Ort der Regulierung des Sexes. Ortet also Lacan eine Abwandlung der genealogischen Prämisse der Familie als Verfall der Vaterimago, verliert die Familie bei Foucault ihre genealogische Funktion der Aufrechterhaltung von Allianzen hin zu einer Durchdringung durch die Diskurse des Sexualitätsdispositivs bzw. der Biomacht. Parenthese 2. Call me Mom. Diesseits von Mama und Papa. Bei dem, was Mort Pfefferman seinen Kindern tatsächlich mitteilen wollte, hatte es sich nicht um den Verkauf seines Hauses gehandelt. Nur nach und nach wird es ihm gelingen, seinen Kindern und seiner Ex-Frau Shelley zu eröffnen, dass er von nun an als Frau leben werde, eine Identifizierung, welche er viele Jahre hinweg zu unterdrücken versucht hatte. Aus Mort wird Maura Pfefferman. Diese Eröffnung bewirkt wiederum bei allen Familienmitgliedern einen Reflexionsprozess der eigenen sexuellen Identität. Es folgt eine Selbstfindungsodyssee der Beteiligten über 4 Staffeln und 40 Folgen. Der Transformationsprozess von Mort Pfefferman in Maura setzt auch einen Trauerprozess innerhalb der Familie in Gang. Geheimnisse werden nach und nach gelüftet, Traumatisierungen können benannt werden, Verleugnungen entmystifiziert, verloren geglaubte Vorfahren tauchen aus der Versenkung auf, unbewusste Identifizierungslinien werden nachvollziehbarer. Es wird offenbar, wie jene durch Migration, Holocaust, Verlust und Missbrauch, Neid und Gier, ödipaler bzw. Geschwisterrivalität resultierenden Traumen transgenerational weitergegeben wurden, wie sie in den handelnden Personen gewirkt hatten und dies noch immer tun. Und es wird klar, so wie Mort sich immer schon als Frau gefühlt hatte, es jedoch nicht leben konnte, konnten auch die Vorfahren ihr Leben nur beschränkt leben, weil sie traumatische Erfahrungen mit sich trugen und tragen, weil sie in ihren sozialen Möglichkeiten eingeschränkt waren und sind, weil sie das unbewusste Erbe der Vorfahren in sich trugen und tragen, weil sie mit verloren gegangenen Familienmitgliedern identifiziert waren und sind. Der mittlerweile erwachsenen Kindergeneration scheint ein Leben jenseits realer Bedrohungen wie Krieg oder Verfolgung offen zu stehen. Die Generation der Kinder, also der erwachsenen Kinder, die Sie zuerst gesehen haben, leidet jedoch am Imperativ, das eigene Leben in jeder Weise genießen zu müssen, voll der scheinbaren Möglichkeiten, sich beruflich bezüglich der eigenen Identität bzw. sexuell verwirklichen zu können. Die gemeinsame Teilnahme der 3 Geschwister an einer Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige wird einen skurril tragischen Höhepunkt dieser Suche bilden. In der 2. Filmsequenz sehen wir Maura, also Mort, der mittlerweile als Frau lebt, Maura, die mit ihrer Herkunftsfamilie, mit Ex-Frau Shelley, die wird gegenüber von Mort sitzen, den 3 Kindern, Enkelkindern und der neu gefundenen Wahlfamilie aus der LGBT-Community ihren 70. Geburtstag feiert. Die Familie hatte begonnen, Maura als Mapa, also Mischung aus Mama und Papa, als Mapa zu bezeichnen. Maura wird sich aus Anlass des Geburtstages eine neue Bezeichnung wünschen. Ich schlage vor, sich die Mehrdeutigkeit des lateinischen Begriffs Parens zu vergegenwärtigen, welche möglicherweise auf ein Jenseits von Mama Papa hinzuweisen vermag. Neben den geschlechtlich konnotierten Begriffen Mater und Pater geht das Geschlecht bei der Verwendung des Begriffs Parens jeweils aus dem Kontext seiner Verwendung des Artikels hervor. Parens kann sowohl für die Mutter als auch für den Vater angewendet werden. Im Englischen the parent wie im Französischen le parent setzt sich die Möglichkeit dieser Verwendung fort. Je nach Kontext kann auch hier jeweils Mutter oder Vater bezeichnet werden. Im Französischen und Englischen sind auch noch zum Teil Bedeutungen des lateinischen Parens erhalten geblieben, die über Elternteil hinausweisen, wie zum Beispiel Herkunft, Ursprung, Quelle, Erzeuger, Stifter, aber auch Vorfahre. In ihrem erst kürzlich erschienenen Buch Blutsbande weist Christina von Braun auf die Prekarität jeglichen Versuchs hin, Verwandtschaft biologisch zu erfassen, wie etwa die Verknüpfung von Zeugungsakt und Geburt oder die Fortführung einer Blutsverbindung. Die biologische Verwandtschaft oder Blutsverwandtschaft ist nach von Braun ein vor allem in westlichen gesellschaftlichen gängiges Konstrukt, dem gegenüber Verwandtschaftsverhältnisse in vielen anderen Gesellschaften durch, ich zitiere, frei gewählte Bindungen, die durch Namensgebung, Adoption oder die Wahl des Ehepartners geschaffen wurden, Zitat Ende, geprägt werden. Wahrnehmen können wir eine Änderung des phantasmatischen Rahmens von Zeugen und Gebären. Begriffe wie etwa gottgewolltes Schicksal, außereheliche Kinder, ungewollte Schwangerschaft treten in den Hintergrund. Das medizinische Vokabular der Reproduktionstechnologien greift Platz. So haben wir derzeit zwischen einer genetischen, biologischen und sozialen Mutter zu unterscheiden, zwischen einem genetischen und sozialen Vater. Warum ist es uns so wichtig, wissen zu müssen, wer uns gezeugt hat, von wem wir biologisch abstammen? Sigmund Freuds Begriff des Familienromans beschreibt jene Fantasien des Kindes, die einsetzen, wenn eine Entfremdung des Kindes von den Eltern einsetzt und das Kind entdeckt, dass die Eltern nicht mehr, zitiere, einzige Autorität und die Quelle alles Glaubens, Zitat Ende, sind. Der Glaube, man wäre nicht von schlechten Eltern, sondern stamme von anderen, eben besseren Eltern ab, könnte jedoch auch aus jenem Moment heraus gedacht werden, an dem das Kind die Frage nach seiner Herkunft zu beantworten sucht, an dem ein Begehren nach Wissen um den eigenen Ursprung, eben die Quelle des Glaubens, entsteht. Ist es aber nicht eben gerade die Unmöglichkeit, die Abstammung an einem Ding festzumachen, welche das Kind die eigenen Eltern als solche in der Fantasie verstoßen lässt? Die Entfremdung von den Eltern als Annahme der Ungewissheit um das, woran wir festmachen können, was uns von den Eltern abstammend macht? Etwa parens incertas est? Der Wunsch zu wissen, von wem wir abstammen, wer unsere Vorgänger sind, stammt demnach vielleicht aus der Begegnung mit der Ungewissheit um diese Abstammung, einem Stück Unheimlichen, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir uns vorstellen versuchen, wo wir herkommen und dass wir uns diese Frage nicht letztendlich zu beantworten wissen. Parenthese 3. Was Gittel Gershon's Wife? Die Frage nach den Vorfahren. Die Reichhaltigkeit der Serie Transparent würde viel Material für psychoanalytische Überlegungen bieten. Können wir hier von einem Verlust der Vaterimago sprechen? Welche Bedeutung spielt Transgender in Bezug auf Familie, den ödipalen Konflikt? Wird uns hier der Übergang von Allianzdispositiv zu Sexualitätsdispositiv vermittelt? Auf vieles gilt es nun zu verzichten. Ich möchte mich auf den Aspekt der Weitergabe im psychoanalytischen Kontext beschränken. Was und wie wird psychisch weitergegeben? Rückblende in die 50er Jahre. Der etwa 10-jährige Mord tanzt im Strahlenschutzbunker des Hauses seiner Großeltern in Frauenkleidern. Seine Großmutter und seine Mutter, die Mutter wird hier gespielt von der gleichen Schauspielerin, die sie als Ellie gesehen haben, also die Ellie Mords, Moras Tochter, spielt. Großmutter und Mutter, die beide um die im Versteck ausgelebte Leidenschaft des Knaben wissen, geraten in Konflikt darüber, wer dem Knaben seine Leidenschaft verbieten soll. Beide sind jedoch mit dieser Leidenschaft identifiziert aus einem Grund, der mit jener Tante Gittel zu tun hat, nach der Mord in der Szene seine Mutter befragt und über deren Identität diese Mutter Schweigen bewahrt. Der durch Sigmund Freud geprägte Begriff des Gefühlserbes bezeichnet die Weitergabe unbewusster Vorstellungen über die Generationen hinweg, wonach, ich zitiere, keine Generation imstande ist, bedeutsamere seelische Vorgänge vor der nächsten zu verbergen. Ich zitiere weiter, auf diesem Wege des unbewussten Verständnisses aller der Sitten, Zeremonien und Satzungen, welche das ursprüngliche Verhältnis zum Urvater, also zum Vorfahren, könnte man hier sagen, zurückgelassen hatte, mag auch den späteren Generationen die Übernahme jener Gefühlserbschaft gelungen sein. Die Psychoanalyse hat uns nämlich gelehrt, dass jeder Mensch in seiner unbewussten Geistestätigkeit einen Apparat besitzt, der ihm gestattet, die Reaktionen anderer Menschen zu deuten, das heißt, die Entstellungen wieder rückgängig zu machen, welche der andere an dem Ausdruck seiner Gefühlsregungen vorgenommen hat. Zitat Ende. Es sind die parentalen Erinnerungsspuren, welche von unseren Vorfahren hinterlassen wurden, aufgrund der unsere Freundschafts- und Liebeswahl erfolgt. Neben dem Familienroman und der Gefühlserbschaft ist es Freuds Begriff der archaischen Erbschaft, der uns bei der Frage der Genealogie hilfreich sein kann. Als archaische Erbschaft bezeichnet er jene Erinnerungsspuren, die über, Zitat, das von Voreltern Erlebte, unabhängig von direkter Mitteilung und von dem Einfluss der Erziehung durch Beispiel, Zitat Ende, hinausreichen und sowohl für die Individual- wie auch für die Massenpsychologie Geltung haben. Erinnerungsspuren, für die wir, wie Freund meinte, Zitat, derzeit keinen stärkeren Beweis haben als jene Resterscheinungen der analytischen Arbeit, die eine Ableitung aus der Phylogenese erfordern. Zitat Ende. Es ist der Traum, in welchem diese Reste zum Vorschein kommen können. Ich zitiere wieder, die weder aus dem reifen Leben noch aus der vergessenen Kindheit des Träumers stammen können. Wir sind genötigt, sie als Teil der archaischen Erbschaft anzusehen, die das Kind durch das Erleben der Ahnen beeinflusst, vor jeder eigenen Erfahrung mit sich auf die Welt bringt. Zitat Ende. Parenthese 4. I'll stop the dressing and the hiding and the lying. Das Spiegelstadium als bildende Ich-Funktion. Ich schlage vor, den vierten Ausschnitt aus Transparent wie eine Traumsequenz zu rezipieren, als Spiegelkabinett der Identifizierungen. Wir befinden uns am Anfang der 80er Jahre. Die Geburt von Ally, dem dritten Kind der Pfeffermans, wird von der Angst überschattet, ob das neugeborene Kind überleben wird. Wir sehen Mord, der an das Fenster jenes von Glasfenstern umgebenen Raumes herantritt, in dem sich der Brutkasten mit Ally befindet und der Gott beschwört, sein Genießen ein für alle Mal zu beschränken, wenn nur Ally am Leben bliebe. I'll stop the dressing and the hiding and the lying. Mit ans Fenster tritt auch Mords personifizierte Transgender-Identifizierung, die zu weinen beginnt, dann zurücktritt und verschwindet. Hat man die Odyssee der Pfeffermans bis hierher verfolgt, also das ist so in der Staffel 35, Folge ziemlich am Ende, weiß man, dass es sich bei der Person, also bei dieser Transgender-Identifizierung, bei dieser personifizierten Transgender-Identität, um eine verlorene Seele, den Geist eines Ahnen handelt, der hier erscheint und sich verflüchtigt, ein Ahne bzw. eine Ahnin, der die Mords, aber auch Allys Leben enigmatisch bestimmen soll. Wir sehen nach der traumartigen Rückblende in der Jetztzeit die erwachsene Ally, den Beschlag von dem Spiegelwischen, vor dem sie steht, um sich darin zu erkennen. Ich versuche zusammenzufassen. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs Parens, Mutter, Vater, Herkunft, Ursprung, Quelle, Erzeuger, Vorfahre, weist auf eine Öffnung hin, Genealogie psychoanalytisch jenseits des Geschlechts vielleicht denken zu können. An dem Punkt, wo das Kind die Imago des Parens als Quelle des Glaubens zu hinterfragen weiß, beginnt ein Übergang vom Parens als Quelle zum Parens als Instanz, welche die Frage, von wem man abstammt oder wer man ist, zumindest zu perpetuieren vermag. Der Familienroman des Neurotikers kann dabei als Einsetzung einer Parens Imago dienen, als Verschluss der Konfrontation mit dem Unheimlichen, mit dem wir angesichts der Frage unseres Ursprungs konfrontiert sind. Dass Parens auch in der Bedeutung als Vorfahre unbewusst wirksam ist, wird durch die freudschen Begriffe Gefühlserbschaft, also die Weitergabe bedeutsamer seelischer Vorgänge, und archaische Erbschaft, die Erinnerungsspuren der Ahnen, nachvollziehbar. Zum Abschluss möchte ich Sie einladen, eine kleine Aufgabe zu lösen. Sie können sich an den Satz erinnern, der zu Beginn meines Vortrags auf der Projektionswand zu lesen war. Jesus hatte zwei Väter und eine Leihmutter. Wie müsste man folgende Sätze vervollständigen? Ödipus hatte, Antigone hatte, Moses hatte und so weiter. Vielleicht fällt Ihnen noch etwas ein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.